govtechpodcast.ch über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen. Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur ersten Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Nathalie Stübi und Serge Pignon, beide von CH++. Thema unseres Gesprächs ist die Organisation Digitale Verwaltung Schweiz. Mit dem GovTech-Podcast gehe ich der Frage nach, wie wir die Institutionen und Infrastrukturen des schweizerischen Staatswesens verändern könnten, ja müssen, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Mit anderen Worten, welchen Staat wollen wir für unsere Kinder und Enkel? Dieser Podcast ist meine private Initiative. Ich gehöre weder einer politischen Partei an, noch übe ich ein politisches Amt aus. Ich möchte durch die Gespräche mit meinen Gästen das Gesamtkunstwerk Schweiz besser verstehen, meine Erkenntnisse mit Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, teilen und damit einen Beitrag zur Debatte über die Zukunft der Schweiz leisten. Auf Ihre Reaktionen freue ich mich. Teilen Sie mir mit, was Ihnen am Podcast gefällt. Machen Sie mir Vorschläge und üben Sie Kritik. Auf govtechpodcast.ch finden Sie Angaben zu meiner Person und wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Doch nun zum Gespräch vom 23. März 2021 mit Nathalie Stübi und Serge Pignon über die Organisation Digitale Verwaltung Schweiz. Nathalie, du hast einen Master in Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften der Uni Zürich. Zurzeit arbeitest du als stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Risiko Dialog. Zudem bist du im Vorstand der Vereine Smart City Alliance und CH++. Heute sprechen wir über digitale Verwaltung. Was interessiert dich an Bürokratie?
Für Bürokratie per se interessiere ich mich nicht. Sorry, Rolf, fängt schon gut an. Ich sehe es aber sehr als wichtiges Mittel, dass wir als Schweiz handlungsfähig sind und so auch weiterkommen. Wir sind ein vielfältiges Land mit einer demokratischen Geschichte, viersprachig, haben verschiedene Mentalitäten. Und diese Diversität, so schön wie sie ist, so toll wie sie uns wettbewerbstechnisch weiterbringt, macht uns unheimlich schwer und ein wahnsinnig komplexer Apparat in dieser Bürokratie. Das heißt, als Bürokratie müssen wir mit verschiedenen Elementen dann ausgestattet sein. Einerseits brauchen wir in der Bürokratie eine klare Zuständigkeit und auch ein Gefilde, wo wir Partizipation zulassen können. Andererseits wirklich brauchen wir eine Objektivität und Transparenz, also welche Prozesse in der Bürokratie wie ablaufen, damit wir wirklich keine Willkür haben. Dann müssen wir ganz klar Expertise zulassen können bei der Bürokratie. Also nicht nur von innen die richtigen Leute mit Kompetenz nachstatten, mit der Ausbildung, um Vetternwirtschaft wirklich tief zu halten, bis zu ganz zu vernichten, sondern auch von außen Berater zulassen. Und das Wichtigste, was wir in der Schweiz ja sehr gut können, ist Kontinuität. Sprich strukturiert und professionalisiert, dass wir wirklich einen Staat haben, der auch für die Jahrtausende verbleibt.
Sehr schön, vielen Dank. Serge, du hast an der EPFL Maschinenbau studiert. Inzwischen bist du Professor für Medizininformatik und auch Leiter des entsprechenden Instituts an der Berner Fachhochschule. Daneben hast du verschiedene andere Funktionen. Du bist im Verwaltungsrat der Stammgemeinschaft Axana, im Vorstand von Midata, in der Schweizerischen Gesellschaft für Medizininformatik und ebenfalls im Vorstand von CH++. Zudem Experte bei InnoSwiss, um nur einige zu nennen. Auch die Frage an dich. Was interessiert dich an Bürokratie?
Ja, Bürokratie wurde erfunden, um jeden Bürger gleich zu behandeln. Die vielen Regeln sind entstanden, weil vorher die einen dürften einen Dienst bekommen und andere nicht. Und man hat das als die Lösung, um sicherzustellen, dass jedes ist geregelt und jeder Bürger den gleichen Recht hat, keine Privilegien, keine Vetterli-Wirtschaft. Nur man hat nicht damit gerechnet, dass diese Regeln werden sich immer vermehren und dann plötzlich ist man in Ungerechtigkeit bekommen von der Komplexität. Mich interessiert, wie bleiben wir bei diesem Ziel von Gerechtigkeit, dass alle Bürger den gleichen Recht hat, aber dank dieser neuen Technologie effizient das abzuwickeln, weil die Daten, jetzt haben wir Technologie, Informationstechnologie, um das zu managen. Und so bleibt der Ziel von Diensten an den Bürger in einer fairer Weise und ohne diese Image von Bürokratie, die sehr negativ belastet ist.
Okay, also für dich ist Bürokratie grundsätzlich etwas Positives. Du möchtest Kafka brausen lassen und Justitia weiterhin fördern, sodass eben gerechte Dienstleistungen den Bürgerinnen und Bürgern, den Einwohnern und Einwohnern zukommen. Sehr schön, jetzt haben wir gehört, ihr seid beide vom Verein oder von der Organisation CH++. Das ist wohl der neueste Stern am helvetischen Firmament. Was ist überhaupt CH++? Seid ihr die neue Version der neuen helvetischen Gesellschaft? Seid ihr dem Forum für Außenpolitik, das Forum für Innenpolitik? Wer steckt dahinter und was ist eure Funktion bei CH++? Bitte.
Unsere Mission als CH++ ist, wir setzen uns dafür ein, dass wir die wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen innerhalb von diesen demokratischen Entscheiden implementieren können. Sprich, wir wollen alle verschiedenen Stakeholder, die das Wissen und die Expertise haben, mit reinbringen, dass die Demokratie wirklich gefüllt ist mit den verschiedenen Expertisen, die es wirklich braucht, damit wir weiterkommen als Schweiz.
Sehr gut. Serge, möchtest du noch etwas ergänzen? CH++, was ist deine Funktion bei CH++?
Meine Funktion ist die Expertise, die ich in andere Bereiche sammeln dürfe. Ich bin ein Quereinsteiger. Schon vom Studium im Maschinenbau bin ich in der IT-Industrie gekommen und dann im Gesundheitswesen. Ich bin lang in der Wirtschaft tätig geworden. Dürfte 4 Jahre bei einer Administration mit Freude tätig sein, habe sehr viel gelernt. Jetzt bin ich bei der Forschung und mich hat es überrascht, wie wenig diese Silos heute miteinander kommunizieren, weil vielleicht gibt es zu wenig Quereinsteiger. Also man ist eher, macht seine ganze Karriere in der Administration oder seine ganze Forschungskarriere in der Forschung. So sind die Anreize. Und ich denke, da kann man so viel lernen von einem Bereich zum anderen, mit Vorsicht. Eben diese positive Sinn von der Bürokratie. Die Wirtschaft schaut nicht, dass ich alle Leute als Kunde bediene. Ich will meine Kundschaft finden, wo ich meine Profit maximiere. Das ist meine Aufgabe. Das heißt, da kann ich nicht die Rosinenpickerei-Strategie von Firmen übernehmen, aber in der Forschung habe ich Methodologie, dass ich muss alle Daten berücksichtigen. Und CH++ ist der Vehikel, diese Erfahrung von anderen Bereichen reinzubringen, ohne finanzielle Interesse in der Debatte als Non-for-Profit-Verein. Die meisten Mitglieder, wir sind nicht Firmeninhaber, versuchen nicht, unsere Firma zu positionieren. Und da sind wir mit dieser Watchdog-Funktion, wir werden nochmals auf das kommen, wir sind frei zu sagen, ja, aber da habt ihr wirklich an das gedacht. Und das ist unsere Rolle und da bin ich eine davon.
Mir geht's genau gleich wie Serge. Also ich bin auch Quereinsteigerin vom Background her. Direkt nach dem Studium habe ich ein Startup mitgegründet, aufgebaut, bin dann aber wieder zurück in die Wissenschaft. Und genau das finde ich auch das Spannende, damit man auch jedes Mal eine andere Perspektive kriegt und trotzdem die Expertise immer neu aufbaut. Und mein Part mit der Stiftung Risikodialog und auch mit meinem Citizen Science Background ist wirklich die Bürgerpartizipation mit reinzubringen. Also sprich, es ist nicht nur an uns, jetzt die schlauesten Köpfe der Schweiz zusammenzubringen, sondern die ganze Schweiz weiterzubringen. Und das heißt wirklich auch eine gewisse Bildung dann auch jetzt für diese digitale Transformation und diese Herausforderungen weiterzugeben.
Wenn es mir gelingt, mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag in die gleiche Richtung zu leisten, dann freut es mich sehr. Stichwort Demokratie. Wir sind ja jetzt knapp 3 Wochen seit der Abstimmung über das EID-Gesetz, das wuchtig abgelehnt worden ist von 64% der Stimmenden. Mir geht es nicht darum, mit euch zu diskutieren, ob dieser Entscheid richtig oder falsch war. Vielmehr möchte ich mit euch kurz reflektieren, wie ihr diese Debatte erlebt habt. Was für Vorkehrungen wir treffen sollten, um vielleicht die Debatte in Zukunft noch auf ein besseres Niveau zu kriegen. Wie habt ihr das erlebt, diese Debatte rund um die elektronische Identität?
Also ich habe es als Bürger es erlebt, wow, ein EID-Gesetz, coole Sache, Standard, endlich. Und dann habe ich mich langsam mehr erkundigt, ja, aber was wird genau offeriert? Und dann hatte ich Schwierigkeit zu verstehen, einige sprachen von Login, andere von Identität, dritten von Pass. Und plötzlich, auch als Fachmann, hatte ich langsam ein Problem zu verstehen. Kann ich digital signieren damit? Ist es ein offizieller Ausweis oder ist es eine One-Login für alle Applikationen? Und dann bin ich ein bisschen verdriftet von Euphorie und Super zum gar nicht so klar. Den habe ich ein bisschen angekratzt, wer pusht es. Und für mich, es war sehr seltsam zu hören, dass der Bund deklariert, ich kann es nicht machen, ich will es nicht machen. Und ich war, ja, ein Nationalpass, dass andere Akteure das sagen, ist verständlich, aber dass der Staat selber so laut sagt, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und das als Echo sind Akteuren der großen Firmen, die das propagieren, was ist mir unwohl. Und dann habe ich meine Meinung gebildet und langsam die Zweifel sind höher gekommen. Aber ich war am Schluss trotzdem frustriert. Eigentlich eine ID hätte ich gern gehabt, aber ich hatte es nicht ganz verstanden, was werden nicht mehr offeriert, von wem und wo stehen wir in 4 Jahren mit dieser EID? Mhm. Und diese Transparenz, dieses Verständnis, um was geht es, fand ich zu wenig erläutert und ohne klare Beispiele.
Das deckt sich sehr mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und zwar hatte ich das Projekt mit der Stiftung Risikodialog zu Digital Literacy, da hat Rolf auch als Experte mitgewirkt für den Kanton Zürich und mit Dezentrum zusammen ging es darum, wirklich die Personen- und Meinungsbildungsprozess um die EID zu unterstützen im digitalen Raum. Und wir haben bemerkt bei dem Thema, dass wir zuerst mal die Leute wirklich auf das Level vom Know-how bringen mussten. Also sprich, es ging nicht darum, wollen wir eine EID oder wollen wir sie nicht, weil beide Lager waren dafür. Und das war die verfahrene Situation. Und der Normalbürger ist erwacht und hat gedacht, oh, die EID, was bringt die jetzt? Und es war, wie du gesagt hast, zuerst nicht anwendungsorientiert. Also was kann man mit der machen? Es war nicht greifbar für viele. Und dann hat es auch nicht geholfen, dass sehr viele Akteure sich nicht dazu gemeldet haben. Und wie du gesagt hast, auch Serge, es hilft nicht, wenn man bei der Bevölkerung immer appelliert, ihr müsst diese digitale Transformation mitmachen. Und da ist sie. Und wenn man dann vom Bundesrat her hört, nicht nur der Staat kann sie nicht, sondern er will sie auch nicht machen.
Okay, sehr gut. Ich halte fest, ein Professor für Medizin, Informatik, wusste vor dem Abstimmen nicht wirklich, was eine elektronische Identität ist. Auch du in deinen Projekten, insgesamt kann man sagen, offensichtlich ist die digitale Mündigkeit noch nicht auf diesem Niveau gewesen, die eigentlich wünschbar wäre. Entschuldigung, Serge, du meldest dich natürlich. Du weißt, was eine EID ist.
Die EID, die uns vorgeschlagen war, wusste ich nicht, welche das ist.
Genau. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich diesen Podcast starte. Ich möchte eine Diskussion anstoßen. Ich möchte Informationen, Erfahrungen zur Verfügung stellen, um einen Beitrag zu leisten zu etwas hochtrabend formuliert, der digitalen Mündigkeit einen Beitrag leisten zu können. Und um zukünftige Abstimmungen, wir werden es sehen, weitere Abstimmungen zum Thema Digitalisierung stehen an, auf einem Niveau durchführen zu können, das adäquater ist. Doch nun zum eigentlichen Thema der digitalen Verwaltung Schweiz. Hinter diesem vielleicht etwas unscheinbaren oder nicht sehr aussagekräftigen Begriff oder Namen versteckt sich eine neue Organisation, die zurzeit in der Entstehung ist. Ich gebe kurz einen Überblick, was dahinter steckt. Dann werden wir etwas diskutieren, wie es zu dieser Organisation gekommen ist, was die Lösung beinhaltet, wo wir heute stehen, wie es weitergehen kann. Bis heute wird E-Government von einer Organisation, die E-Government Schweiz heißt, betrieben. Diese hat sich als nicht schlagkräftig genug erwiesen. Deshalb haben sich nun Bund und Kantone, die Träger dieser Organisation E-Government Schweiz sind, haben sich entschieden, diese Organisation zu stärken, indem sie verbunden wird mit einer anderen Organisation, der Schweizerischen Informatikkonferenz. Es geht um eine organisatorische Bündelung, die getragen wird von Bund, von Kantonen, auch von Gemeinden. Die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in diesem Zusammenhang, insbesondere mit dem Verein ECH, der für die Standardisierung im E-Government-Bereich zuständig ist, und der Firma E-Operation Schweiz AG, die für den Betrieb von E-Government-Lösungen zuständig ist, diese soll auch weiter intensiviert werden. Der Kopf, die treibende Kraft dieser neuen Organisation soll der Beauftragte des Bundesrats und der Kantone für die digitale Verwaltung Schweiz sein. Das ist Beppino Ciarrita, der vor ein paar Tagen seine Stelle offiziell angetreten hat. Doch was sind eigentlich die Auslöser, die Gründe, dass Kantone und der Bundesrat sich entschieden haben, diese neue Organisation zu entwickeln? Da müssen wir oder dürfen wir etwas in der Zeit zurückgehen. Bereits 2018 wurde ein Bericht erarbeitet, der sich insbesondere mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie E-Government in der Schweiz betrieben wird. Und ich lese hier jetzt einfach ein paar Sätze aus diesem Bericht, um einen Eindruck zu geben, wie schon damals vor Corona, vor dem ganzen Schlamassel, die Digitalisierung der Schweiz eingeschätzt worden ist. Es heißt da, es ist anzumerken, dass die in den Projekte der via E-Government Schweiz investierten Mittel nicht in Einklang mit den geäußerten hohen Erwartungen stehen. Weiter, die Organisation E-Government Schweiz kann diesen Ansprüchen in der heutigen Form nicht genügen. Es fehlt eine politische Vision und eine Willensbekundung. Die politische Verankerung der E-Government-Bestrebungen sind nicht ausreichend gegeben. Es bearbeiten zu viele Akteure, zu kleine Aufgabenfelder in diesem Themenkomplex, was zu einer gegenseitigen Behinderung und reduzierten Schlagkraft führt. Wenn wir das hören, das war im 2018, ich finde eine leider treffende, aber gute Analyse der aktuellen Situation, wie Digitalisierung auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinden betrieben wird. Auf dieser Grundlage hat sich der Bund und die KDK, die Konferenz der Kantonsregierungen, entschieden, eine Weiterentwicklung der Situation zu formulieren, und das Ergebnis ist die digitale Verwaltung Schweiz. Jetzt, bevor wir weiter auf die digitale Verwaltung Schweiz eingehen, Nathalie, du hast einen Bericht der EU angeschaut, wo ein Vergleich über alle EU-Mitgliedstaaten und auch die Schweiz gemacht wird. Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich?
Ja, wie hat die Schweiz abgeschnitten? Leider wurden wir in die letzten Ränge verwiesen, und zwar gemeinsam mit den in die zweitletzte Kategorie, gemeinsam mit Polen, Kroatien, Bulgarien und Griechenland. Wir wurden gemessen an vier Faktoren, also es waren insgesamt 27 Länder, und zwar ging es darum, wie benutzerfreundlich sind die Services im Online-Bereich, dann wie transparent werden die ganzen Prozesse in der digitalen Verwaltung dargestellt und welche Voraussetzungen hat jedes Land dafür. Und als letztes, und dort haben wir relativ gut abgeschnitten, die grenzüberschreitende Mobilität, das muss man sagen, dort hat die Schweiz relativ früh angefangen zu arbeiten und konnte da auch in den vorderen Rängen mitspielen. Das heißt, wir haben ganz klar das Potenzial, das sagt mir das, dass wenn wir was umsetzen wollen, dass wir dort anfangen können. Jetzt haben wir nur noch 3 Punkte, ist aber trotzdem eine Herkulesaufgabe. Was ersichtlich war im ganzen Bericht ist, dass der Gap hat zwischen Wirtschaft und Technologie, die wir im Land haben, und den Behörden, dass der Gap recht groß ist und vor allem immer größer wird, was der Reputation der Schweiz auch nicht förderlich ist.
Okay, vielen Dank. Genau, also es gibt durchaus auch Lichtblicke, und es geht uns ja hier in keiner Art und Weise darum, jetzt irgendwann Behördenbashing zu betreiben, sondern der Realität mutig in die Augen zu schauen und dann darauf ausgehend gute Lösungen und Ideen zu entwickeln. Nun, Serge, vielleicht kannst du uns kurz darstellen, was ist der Vorschlag oder was ist die Idee, wie soll die digitale Verwaltung Schweiz, diese Organisation, wie soll die funktionieren? Was ist da die Idee?
Sehr gerne, Rolf. Es wurden in einem ersten Bericht 3 Varianten erarbeitet. Und ich werde diese kurz zusammenfassen. Die Variante 1 unter Stichwort politische Plattform mit Standardentwicklung zielt die Aufgabe zu übernehmen in dem Bereich Strategieerarbeitung, Standardsetzung, Bereitstellung von strategischen Basisdienstleistungen. Also stark auf die Standards und in eine Form von eine nicht verbindliche Abmachungen und mehr Koordinationsrolle. Die zweite Variante hieß politische Plattform mit verbindlicher Standardsetzung. Da sollte bestimmte Standards gesamtschweizerisch nicht nur entwickelt, sondern verbindlich festsetzen werden. Da ist man aber immer noch auf die Verbindlichkeit vom Standard, aber nicht weiter über Dienste oder Aufbau oder Betrieb einer Plattform. Und die dritte Variante, Behörde als hoheitlicher Akteur, denn es sollten neu zu schaffende Behörden, die gesamte Mandat, Budgetrahmen verfügen, mit einer autonomen und verbindlichen Entscheidungskompetenz ausgeschaltet, um dann in der Implementation zu gehen. Eine erste Überraschung, man hätte erwarten können, dass man einen Entscheid zwischen diese 3 Varianten, die alle ihre Vor- und Nachteile hat, getroffen hätte. Aber da spürt man vielleicht ein bisschen der DNA der Administration und der Politik. Man hat keinen Entscheid getroffen, sondern gesagt, man macht alle Varianten, und zwar eine nach dem anderen. Mindestens nicht parallel, aber so, man startet mit Standardentwicklung.
Genau. Im Prinzip kann man ja sagen, die Variante 1 ist mehr oder weniger Status Quo Plus. Es gibt eine Reorganisation von verschiedenen Einheiten, die bis jetzt nicht zusammen, direkt zusammenarbeiten, insbesondere eben eGovernment Schweiz und die SIK. Aber in den Kompetenzen, auch im Budget, sind wir da in einer ähnlichen Geländekammer. Die zweite Variante ist dann Regulator stark, wo eben die Standards nicht nur definiert würden, sondern auch für Kanton, Gemeinde und den Bund verbindlich erklärt werden könnten von dieser politischen Plattform. Und die Variante 3, da geht es dann richtig zur Sache. Da ging es darum, eine neue Behörde zu schaffen, die eigenes Budget, eigene Kompetenzen hat. Und einfach um die Tragweite dieser Varianten etwas zu verdeutlichen, schon die Variante 2 wäre nicht möglich ohne eine Bundesverfassungsänderung. Das heißt, Volk und Stände müssten schon zur Variante 2 zustimmen, natürlich sowieso für Variante 3. Also wir sind hier durchaus an einem Thema, das eine große Sprengkraft hat und die aber aus meiner Sicht völlig legitim ist. Es ist erforderlich, dass hier Grundsatzentscheide gefällt werden. Nun, wo stehen wir denn heute mit der Umsetzung? Was ist konkret entschieden worden? Was läuft zurzeit bei der digitalen Verwaltung Schweiz?
Also man kann vielleicht zuerst sagen, dass diese drei Varianten staffeln sich von 2021 bis 2025 und Folgejahren. Das ist die erste Variante, sollte ungefähr 12 Monate dauern, die zweite über eine dreijährige Periode und die dritte für den Zukunft. Also wir sind in der ersten Teil, wo, wie erwähnt, den Amtsantritt von Pepino Charita. Und dann diese Bericht und Vision kommt in eine Vernehmlassung. Und jetzt der Rahmen dieser Vernehmlassung, der ist administrationsinterne, das heißt Bund, Kanton, Gemeinde und Städte wortwörtlich sind eingeladen, Stellung zu nehmen. Was wir von CA++, und ich darf es schon jetzt sagen, schon eine Überraschung ist. Also ich würde schon erwarten, dass der Bürger da irgendwo ist. Es geht um Bürgeradministration und nicht zu reden von Wissenschaftler und andere Experten. Wir haben gehört, ICH wird dabei sein, aber nicht in der Gestaltung der Organisation da. Bewegt sich die Administration in seinem Bereich, vielleicht die zu lange Tradition der Bürokratie im schlechtesten Sinn des Wortes. Aber das ist so entschieden und das wird die Vernehmlassung passiert in diesem Rahmen. Und ab bis Ende 21, dann sollte ein Entscheid davon kommen, den Beschluss, die ESICA zu integrieren, getroffen und die Ratifikation einen Rahmenvertrag.
Genau. Können wir noch etwas zu den Ambitionen sagen? Was will die Organisation Digitale Verwaltung Schweiz, die es ja heute offiziell noch nicht gibt, sondern die dann, wenn diese entsprechenden Entscheide gefällt werden, offiziell ab dem 1.1. nächsten Jahres dann auch operabel ist. Was für Ambitionen hat sich diese Organisation gegeben, gemäß dem Grundlagenbericht, der letzte Woche auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist?
Also ihre Ambitionen sind relativ hoch, aber auch, finde ich, richtig gesteckt, insofern, dass sie wirklich einen digitalen Kanal zwischen Bevölkerung und Verwaltung ganz klar etablieren wollen. Da hat man wirklich die Kommunikation der Bevölkerung theoretisch abgedeckt. Das Zweite wäre dann wirklich das Potenzial von der Automatisierung und die Vereinfachung mit der Wirtschaft auszuschöpfen, also sprich diesen Stakeholder dort abzuholen. Und das Dritte ist dann wirklich die behördenübergreifende digitale Identifikation zu etablieren, also sprich, dass sie nicht nur in Silos funktionieren, sondern auch untereinander. Ein föderales Data Management wollen sie aufbauen und zum Schluss noch institutionelle Grundlagen für Cloud-Dienste in der Verwaltung wollen sie schaffen. Also sprich, sie haben sehr ambitionierte Ziele, die aber auch sehr nötig sind.
Nach der obligaten Corona-Lüftungspause steigen wir nun in die Diskussion ein. Wir haben bis jetzt gehört, was ungefähr sich hinter dem Begriff digitale Verwaltung Schweiz verbirgt. Meine Frage nun an euch beide nach der Lektüre dieses Grundlagenberichts und der weiteren Unterlagen, die es zu diesem Thema gibt. Was ist euer allgemeiner Eindruck, Serge?
Ja, gemischte Feelings. Ich begrüße diese Strategie, die Ambition, das Bewusstsein, dass es wird schwierig sein, dass wir in unserem Föderalismus noch drin stecken, die Offenheit, über wo wir stehen im internationalen Vergleich, und dass man etwas dagegen machen will, dass wir so in den hintersten Reihe sind. Aber ich frage mich, ob die, genau was im 2018 schon gesagt wurde, ob die Mittel gegenüber die Ambitionen die richtige sind. Man sieht eine sehr vorsichtige, oder man liest zwischen den Zeilen einen sehr vorsichtigen Vorgehen, wo alle dabei sein. Es sollte ein Operationsgremium mit 15 Leuten besetzen werden. Ist das wirklich der Kraft? Und man will mit den Standards anfangen. Das begrüße ich, weil wir wissen, dass unser Föderalismus hat uns gezeigt, dass wir gern lokal eine Lösung, und es gibt sehr viele Beispiele mit 26 Lösung, aber ich frage mich, ob der Standardisierung im Vordergrund sein sollte und ob wir mehr Agilität in der Administration, immerhin mit diesem Ziel, Bürokratie ist da für Gleichheit, aber nicht für schwer und kompliziert, sondern Agilität, dass man pro Anwendungsfall, dass man sagt, was wären, wenn ich den Startup-Sprache nutze, die low-hanging fruit, also die erste Resultat, wo die Bevölkerung sagen, hey, jetzt holen wir nach. Wir waren 24, jetzt sind wir 22, 18, wir sind Top 10, wir sind in Top 5. Innovation, wir sind Top 2 weltweit, also es ist erreichbar. Und da wünsche ich mich konkretere, messbare Ziele, aber auch mit gewisse Innovationsfreundlichkeit, dass man recht sich zu tauschen bei der einte Prozess, aber man versucht 4 Prozess neu zu gestalten, 3 sind ein Erfolg, super, so weiter. Und da sehe ich eine sehr zuerst überlegen und zuerst bereit, da mache ich mich Sorge.
Okay.
Ich gehe einig mit Serge auf jeden Fall, wenn es darum geht, allen in den Behörden mit einzubeziehen, dass das ein relativ zäher Prozess sein kann, dass es auch dazu gehört. Ich glaube aber von Partizipationsseite her, dass das nötig ist. Die Frage ist, wie weit man das auch wirklich noch ausdifferenziert, ob man nicht vielleicht andere Stakeholder mit an Bord holt von Wissenschaft, Technologie, Zivilbevölkerung oder auch Wirtschaft, wo man dann auch das Ganze spiegeln kann und dort auch einen gewissen Speed abholen kann. Finde es aber sehr, sehr wichtig, dass das oben an der Agenda angekommen ist. Würde mir zusätzlich wünschen, dass man auch mehr wie nach dem internationalen Bericht benutzerorientiert denken würde, also sprich vom Menschen her gesehen, welche Dienste brauchen wir dann jetzt? Also Standard ist sicherlich wichtig, damit wir das umsetzen können, aber wirklich zuerst das Ziel setzen, welche Bewegungen wollen die Bevölkerung, welche Dienste wünschen sie sich, nicht, dass wir zuerst wie bei der EID über die EID sprechen und gar keine Idee relativ oft haben, was wir damit wollen. Also sprich, umgekehrt den Prozess anzufangen.
Du als Professor für Medizin, Informatik. In der Medizin wird ja auch mit Standards gearbeitet, in der Informatik sowieso. Ist es sinnvoll, über Standards zu reden? Beziehungsweise sollten wir den Begriff etwas differenzieren? Können wir den Begriff auch anderen Ideen gegenüberstellen oder ist Standard das all fröhlich und gesund machende Mittel, um vorwärts zu kommen?
So, zuerst würde ich sagen, über welche Standards spricht man? Wenn ich in meinem Fachgebiet bleibe, wir reden über semantische Standard, dass die Wörter die gleiche Bedeutung haben. Wir reden über syntaxische Standard, dass die Grammatik die gleiche ist. Über Übermittlungsstandard, dass das Versenden einer Message passiert. Und wenn ich da diese Überlegung, welche Standard im Bereich Administration, für mich stellt sich die Frage, will man die IT-Schnittstelle standardisieren, wie die Dokumente ausgetauscht werden, wie die Cloud-Services sich orchestrieren, oder spricht man von Komponentenstandard, die EID, digital unterschriebene Dokumente, also Komponenten, die man zusammenbilden kann, oder will man einen Schritt weiter, Datenmodell, das ein Berufsausübungsdokument für alle Kantone, alle Gemeinden, die Attribute, Gültigkeit, Ablaufdatum, Genehmigung, Stellvertretung, Gültigkeitsbereich, dass der Modell stimmt, dass er möglich eine Wartung, eine Austausch von Komponent und die Interpretation ist gleich. Oder sollte man vielleicht bei den standardisierten Prozess, muss eine Zügel vom Gemeinde A nach Gemeinde B 26 Quadrat unterschiedlich sein, dass vom Kanton A nach B, es ist unterschiedlich von A nach C und von R nach S. Und da ist auch Potenzial. Und da möchte ich gern wissen, was ist die Strategie? Und auch sicherstellen, dass die Erwartungen und die Positionierung der Stakeholder eine Einigung hat und nicht, dass man nach ein oder zwei Jahren merkt, man hat eigentlich nur die Dokumentübermittlung, also das E-Mail durch einen anderen Kanal ersetzt und dann ist weiterhin nichts wiederverwendbar, nicht orchestrierbar. Und denn der Weg, diese unterschiedlichen Levels vom Standard richtig zu gestalten, man geht nicht rundum mit Beispielen. Ich habe einiges genannt. Und wenn man mit einem Beispiel, einem Berufsausübungsdokument geht, denn man definiert dieses, aber man sagt, Herausgeber, das gilt auch für einen Schein, um fischen zu gehen. Und dann kommt man rein. Und ich hätte gern, dass man da eine Planung hat, mit was wird man anfangen und mit Ambition, denn fangen wir von mir aus mit irgendeinem Führerschein für irgendeine Vehikel und geht durch diese verschiedenen Layers und holt die Leute, findet die gemeinsame Sprache und hat Ziele und kann mit konkreten Resultaten. Ich fürchte da, der Agenda kommt mit ersten Resultat in 2026, wenn diese drei Varianten, die eigentlich gedacht als Option und die sich jetzt nacheinander justieren, dass das funktioniert.
Okay.
Ich glaube auch, wie du gesagt hast, mit den Standards zuerst mal, was für Standards gemeint sind, das Technische, haben wir jetzt bemerkt, das hat man dann relativ schnell. Es ist mehr, dass die Umdenke, die dann wirklich innerhalb von den Gremien zu Diskussion führt und nicht nur die Umdenke, sondern zusammen einen Standard setzen und nicht top-down. Ein ganz wichtiger Gedanke. Da schwitzt das föderalistische Schweizer Herz, ja. Wenn man das anders machen würde. Sprich, es muss ein Aushandelsprozess schlussendlich auch stattfinden darin. Was auch sehr wichtig ist, auch, dass man dann schaut, wie geht man dann weiter mit diesen Standards, dass man diese Transformation, wie man es in digitalen Gefilde hat, zusammen umsetzen kann. Das heißt, gewisse können vorgehen, die können Standards setzen, so Speedboat-Gedanke, vorher mit der Wirtschaft die Analogie gemacht, und zwar, dass gewisse Gemeinden, Städten, Kantone das vorzeigen können und dann könnte man das übernehmen. Oder auch bitte unbedingt international anschauen, welche Standards gibt es dort. Man muss nicht alles in der Schweiz selbst erfinden und diese implementieren. Aber wichtig wäre, dass wir diese Zeit nutzen, bis vor 26 uns ein bisschen auszuprobieren und auch eine Fehlerkultur hier möglich zu machen. Natürlich nicht breit und national ausrollen und dort den Fehler machen, sondern innerhalb von kleinen Ausrollen und dort die Tests machen, bevor man den ganzen Standort setzt.
Okay, sehr gut. Seien wir ehrlich, es wurde jetzt ein Grundlagendokument publiziert. Da sind viele Dinge noch offen. Gewisse Themen wie eben unterschiedliche Aspekte der Prozesse oder der Standards, eben ob es semantische Standards sind oder Standards für Prozesse, die werden wohl entsprechend noch weiter ausgedeutscht in den kommenden Jahren. Aber ich gehe mit euch einig, wir müssen hier viel konkreter werden und vor allem noch stärker vom Benutzer, von der Benutzerin ausdenken. Ein zweiter Punkt, den ich mit euch noch diskutieren möchte, ist die demokratische Legitimation. Natürlich, Bundesrat, auch die Vertreter in der KDK und so weiter und so fort, sind alles demokratisch gewählte Amtsträger. Das ist gar keine Diskussion. Gleichzeitig entsteht doch der Eindruck, auch wenn man jetzt die Organigramme und so weiter anschaut, die vorgesehen sind für diese digitale Verwaltung Schweiz, dass es sich hier um eine sehr komplexe Struktur handelt, die für Außenstehende nicht einfach einsehbar ist oder nachvollziehbar ist und wo auch die Frage der Verantwortlichkeit der einzelnen Akteure dann irgendwann nicht mehr gegeben ist, weil es ein so großes Gemengenlage ist. Wie beurteilt ihr diesen Aspekt? Auch vor dem Hintergrund, dass höchstwahrscheinlich schon relativ bald Volksabstimmungen anstehen werden, die diese Entwicklung auch legitimieren müssen.
Ich meine, wenn wir das Ganze wirklich umsetzen wollen, wir haben es gehört in Variante 2 und Variante 3, dass es nicht nur zur Empfehlung, sondern auch zu Handlungen führt, brauchen wir eine Verfassungsänderung. Und deshalb ist es, finde ich, ein riesen wichtiger Punkt insofern, dass wir sehr früh mit der Aufklärung beginnen, sprich, welche Dienste will die Bevölkerung, dass wir dort auch wirklich den Dialog suchen und dementsprechend dann auch dort die Legitimation holen. Es ist schlussendlich wie in der Wirtschaft genau gleich, wenn die Bevölkerung den Use nicht sieht, wenn sie diese Dienste gar nicht braucht, wenn sie es als zu aufgeblasen findet, dann werden sie es verwerfen. Und es ist ganz wichtig, dass wir mit dieser Kommunikation so früh wie möglich beginnen. Nicht erst 2026, wenn dann der Bericht draußen ist, sondern wirklich deshalb auch kleine Anwendungen starten, damit wir diese Legitimation auch wirklich stärken können. Wie sich dieser Apparat verhält, der skizziert wurde, da bin ich auch sehr gespannt. Vor allem, weil auch verschiedene Departements hier zusammenarbeiten und auch neue Wege zusammengehen müssen.
Ein Challenge sehe ich in zentrifugale Kräfte. Da bewegen sich alle Kantone und Gemeinden und mit guter Meinung haben ihre Partikularität und werden das unterstützen. Und das Ziel ist, zu rationalisieren, zusammenzuführen, zu standardisieren. Und ich habe in dem Bericht kein Werkzeug gefunden, wie man die Leute zusammenbringt, außer durch Koordination. Und ich glaube, das wird nicht reichen. Es ist vielleicht was heute ohne Debatte akzeptabel ist, aber andererseits, wir haben in dieser Krise gesehen, dass die Digitalisierung leidet unter unserem Föderalismus. Und wir haben mit mehreren Beispielen gemerkt, eigentlich, da muss ein bestimmter Paradigma wechseln. Auf welcher Ebene, welche vertiefte Reform der Verfassung braucht es, das ist zu besprechen. Aber der Status quo wird nicht reichen. Ich glaube, wir werden in diese internationale Ranking noch nach runter fallen. Und da fehlt mir Mut und konkrete Beispiele, wie bringt man, dass man zusammenarbeiten wird. Die Organisation hat keine juristische Entität, hat keine Entscheidungskraft und kein Budget. Und da muss ich so sagen, ja, kann man vernünftig noch daran glauben, dass diese riesige Challenge und Erwartungen erfüllt werden können. Und ich glaube, dass auf eine von diesen Dimensionen entweder zentrale Budgetmanagement, das könnte reichen. Die zentrale Lösung ist finanziert und ist gratis für die, die es nutzen. Die anderen müssen ihre Alternativlösung selber finanzieren. Das ist schon happig, braucht keine zusätzliche Entscheidungskompetenz. Oder man hat die Entscheidungskompetenz, oder man hat eine Führungsfunktion und einen Leistungsauftrag. Und ich glaube, da die Variante 1, die ist sehr soft, aber vielleicht nicht mutig genug. Vielleicht kommt es von dieser zu wenig Fehlertoleranzkultur. Leider, wir haben erlebt in den letzten Wochen viel Bashing. Das wollen wir auch nicht machen. Und diese Bashing wird vielleicht die letzte mutige Aktion noch stärker bremsen. Und da müssen wir einen Gedenkeprozess und sagen, okay, jetzt möchten wir Mut, Innovation und Transparenz. Und wenn es Transparenz gibt und es gab Begleitgruppe, dann kann man innovativ und Pilotprojekt machen.
Genau, für CA++, wir haben bemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese ganzen Prozesse zu verfolgen, die innerhalb von der Verwaltung auch stattfindet, was aber uns alle betrifft, ob jetzt das der Normalbürger, der Wissenschaftler oder der Wirtschaftler ist. Und dementsprechend wollen wir da auch allen weiterhelfen, wenn wir eine Transparenz schaffen. Wir haben uns gedacht, dass wir ein Watchdog-System aufbauen können, wo wir wirklich Hot Topics, wie beispielsweise jetzt mit dieser EID, wie geht's da weiter? Jetzt haben wir abgestimmt. Das Thema ist nicht vom Tisch. Wir müssen schauen, dass das weitergeht, weil alle Parteien wollen, dass das umgesetzt wird. Und wir wollen alle nicht mehrere Jahre dafür warten und wissen, dass das weitergeht. Und da gibt's ganz viele andere Themen, wo wir wirklich das transparent aufzeigen können und so auch die Möglichkeit geben können, allen Akteuren sich da zu melden und sich einzubringen.
Ich höre Transparenz. Ich höre Mut oder noch nicht genug Mut. Ich hoffe, die Variante 1 ist eine süße Einstiegsdroge, um im Thema Digitalisierung und digitale Transformation vorwärts zu kommen. Ich denke, wir sind alle einig, dass auch die Geschwindigkeit noch eine gewisse Erhöhung durchaus verdienen würde. Im Vorgespräch wurde noch das Thema Indikatoren, Messgrößen erwähnt. Da würde ich gerne noch kurz darauf eingehen und dich bitten, Serge, was ist da die Idee? Und das kann man vielleicht auch gut verknüpfen mit der Idee Watchdog und Transparenz.
Ja, wenn man will es steuern, weil das ist das Ziel, dann reicht Koordination nicht. Und wenn man es steuern will, dann man braucht ein Dashboard. Man muss die Drehzahl, die Geschwindigkeit, die Öltemperaturen messen und das offenlegen. Und okay, da haben wir Vorsprung, da sind wir verspätet, da sind wir auf dem Weg. Und dann kann man die, wo es Handlungsbedarf, Maßnahme treffen. Und da fehlt mir Indikatoren im Anzahl Prozesse, Verbreitung. Man könnte denken, drei Pilotkantone haben einen gemeinsamen Standard etabliert, wenn man auch Standard will. Und das verbreitet sich zu die Mehrheit der Kantone innerhalb der 2 Jahren. Und gewisse Messwerte, das ermöglicht einerseits, sich auf den Schulter zu klappern, wenn man es nicht erreicht hat. Und andererseits, wenn man blockiert ist, dann kann man das bevor 26 traktandieren und korrektive Maßnahme. Sonst mit einer sehr breiten operationellen Steuerung, keine Anwendungsfall definiert, keine Indikatoren, die besten Willen haben keine Steuerungsinstrument mehr.
Serge, Nathalie, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben uns ein sperriges Thema ausgewählt, Bürokratie, digitale Verwaltung Schweiz. Bei der Vorstellungsrunde habt ihr erzählt, CH++, eine neue Initiative. Aufgrund eurer Äußerungen gehe ich davon aus, dass ihr das Thema digitale Verwaltung Schweiz mehr oder weniger nahe mitverfolgen werdet. Ihr habt die Idee von einem Watchdog. Ihr habt Kompetenz im Definieren von Indikatoren. Was darf ich, was darf die Schweiz von CH++ erwarten?
Wir haben unsere Aktivitäten von CH++ zusammengesetzt von einem 6-Punkte-Programm. Eines davon haben wir heute besprochen, und zwar geht es darum, für die parlamentarischen Aktivitäten die anzuschauen, die zu monitoren. Das ist das Watchdog-Projekt, was wir angestoßen haben. Aber ganz, ganz wichtig, Nummer 1 ist wirklich Aufbau einer vielfältigen und zukräftigen digitalen Community. Und da arbeiten wir jetzt gerade sehr stark daran, dass wir wirklich alle, die sich dafür interessieren, egal von welchem Bereich, zivilen Bottom-up-Initiativen bis zu den Behörden in der Verwaltung und der Wirtschaft, dass wir die verschiedenen Personen zusammenbringen und gemeinsam die Entwicklung der Schweiz voranbringen können.
In diesem Sinne ziehen wir offensichtlich nicht nur am gleichen Strick, sondern auch am gleichen Ende des Stricks. Ich danke euch noch einmal ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche CH++ viel Erfolg.
Danke, Herr Wolf.
Bevor ich mich für heute von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten oder gar persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.